geheilt durch seine Wunden. Unser Text, unser Haupttext ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Jesus hat nicht nur Vergebung für unsere Sünden am Kreuz erworben, sondern Jesus hat auch Heilung für uns erworben. Davon spricht Petrus hier im 1. Petrus 2, Vers 24, da heißt es, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Petrus beschreibt das Erlösungswerk. Und wir wollen uns heute das ein bisschen näher anschauen. Als Petrus diesen Brief schreibt, schaut er zurück in die Vergangenheit. Es ist wahrscheinlich einige Jahre her, aber er ist selbst dabei gewesen, als das geschah. Nun, der Bibel nach nicht selber am Kreuz mit anwesend gewesen, aber er hat diese ganzen Ereignisse aus erster Hand verfolgt. Und dann beschreibt er das hier aus seiner Perspektive und er sagt, er hat unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen. Und durch seine Wunden, durch seine Striemen sind wir geheilt. Ihr wurdet geheilt. So, das heißt, Petrus schaut zurück auf das, was da geschehen ist, als etwas, was abgeschlossen ist, was schon geschehen ist, was nicht irgendwann noch passieren muss. Wir haben als Gläubige da manchmal eine andere Perspektive oder allgemein als Menschen eine andere Perspektive. Aber wer von euch glaubt, dass es gut ist, wenn wir unsere Perspektive an der Bibel ausrichten? Amen. Ist das eine gute Sache? Wunderbar. Schön, dass ich hier Zustimmung finde. Bin ich am richtigen Ort? Also, Petrus blickt zurück. Er blickt zurück auf etwas, was schon passiert ist. Im Alten Testament, im Buch Jesaja, Kapitel 53, sagt Jesaja, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er benutzt die gleichen Worte. Ich glaube, dass Petrus sich in seiner Aussage sogar auf diese Schrift aus Jesaja bezogen hat. Aber Jesaja sagt diese Worte mehrere hundert Jahre, bevor Jesus kam. Mehrere hundert Jahre vor dem Kreuz. Jesaja ist ein Prophet. Er ist ein Seher. Und er sieht etwas als real, was noch in der Zukunft liegt eigentlich, aus menschlicher Sicht. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus war noch nicht am Kreuz. In der Luther-Übersetzung heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja sieht in die Zukunft. Und beide beschreiben das gleiche Ereignis. Sie beschreiben das Erlösungswerk und wir sehen, dass Heilung in diesem Erlösungswerk mit eingeschlossen ist. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir wollen uns das ein bisschen näher anschauen. Das Erste, was wir verstehen müssen, jeder Segen, den die Bibel uns verspricht, jeder Segen, den der Himmel bereithält, wird uns zugänglich gemacht durch Jesus. Er ist der Schlüssel von allem. Es ist nicht so, dass wir so toll sind, dass wir so großartig sind, dass wir alles richtig gemacht haben, um uns irgendeinen Segen bei Gott aus unserer eigenen Kraft und Fähigkeit zu verdienen. Die Bibel sagt, dass wir eigentlich von Natur aus getrennt sind von Gott durch unsere Sünde. Aber durch Jesus haben wir Zugang. Jesus hat uns Zugang geschaffen. Und jeder Segen, egal in welchem Zeitalter, zu welcher Zeit, vor dem Kreuz, nach dem Kreuz, wird möglich gemacht durch Jesus. Das heißt, auch Segen, den das Volk Gottes unter dem alten Bund empfing, war wie eine Art Segen auf Vorschuss sozusagen, Vorschusssegen. Ja? Es war schon klar, dass Jesus dafür bezahlen würde, dass er ihn erwerben würde. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20, finden wir eine interessante Aussage. 2. Korinther 1, Vers 20, da heißt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, das heißt in Jesus, ist das Ja. Deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Das ist wieder so ein bisschen in einem nicht so geläufigen, nicht so flüssigen Deutsch geschrieben. Lass mich den ersten Teil mal lesen nach der Übersetzung Hoffnung für alle, denn da heißt es, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Jesus ist der Schlüssel. Er ist das Zentrum des Universums. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es zu diesem Vers, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, also in der Person von Jesus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. So, das heißt, Gott macht eine Verheißung und durch Jesus wird die Grundlage geschaffen, dass wir zu dieser Verheißung Zugang haben können. Durch das, was Jesus ist und durch das, was er getan hat, spricht er ein Ja für dich und für mich zu jeder Verheißung Gottes. Amen. So. Das heißt, Gott hat eine Verheißung gegeben. Jesus hat seinen Stempel drunter gesetzt. Er hat sein Ja drunter gesetzt. Aber jetzt kommt noch was, was wir tun. Und das ist im letzten Teil dieses Verses beschrieben. Nämlich, es braucht unser Amen. Und einige sagen jetzt, wie jetzt Amen? Ich dachte, Amen ist immer, okay, Gottesdienst ist jetzt Schluss. Ja, Ende der Predigt, jetzt geht's nach Hause zu den Klößen. Amen ist ein Bestätigungswort. Es bedeutet einfach so viel wie, ja, es ist so. Das heißt, vielleicht hast du dich schon gewundert, wenn hier jemand während der Predigt immer Amen sagt. Das heißt nicht, okay, jetzt mach endlich Schluss. Ja. Sondern das ist einfach eine Bestätigung. Ja, Pastor, so ist es. Ich stimme mit dir überein. Ja? Dankeschön, Benjamin. So, das kannst du also ruhig an der passenden Stelle auch immer mal einwerfen, wenn du mit dem übereinstimmst, was du hier hörst. So, das heißt, unser Amen ist genauso notwendig zu sagen, ja Herr, so ist es, ich nehme das an, ich ergreife das, ich empfange das. Aber unser Amen würde nichts nützen ohne das Ja von Jesus. Jede Verheißung Gottes hat in Christus ihr Ja gefunden. Ist das nicht großartig? ich sag dir was, wenn wir an dieser Stelle den Gottesdienst beenden würden, dann hättest du schon einen Grund, richtig begeistert nach Hause zu gehen. Wenn du das verstanden hast, wenn du das erfasst hast. Halleluja, aber glaub mir, es wird noch besser. Es wird noch besser. Jede Verheißung. So, Jesus ist gekommen, um Errettung zu bringen für uns. Jesus ist gekommen, um Erlösung zu bringen, um Freiheit zu bringen von unserer Schuld, von unseren Sünden. Für wen? Für alle. Ja, für jeden, der Amen dazu sagt. Ja, die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht jeder wird die Botschaft annehmen. Gott zwingt uns nicht dazu. Aber das Angebot gilt für jeden. Jeder kann es annehmen. Jeder kann es ergreifen. Jeder kann dieses Amen sprechen. Ja, Herr, es ist so. So stimmen wir, können wir da übereinstimmen, ja, dass Errettung wirklich für jeden ist, dass niemand ausgeschlossen ist. Okay. Aber wir haben gerade diese Stellen gelesen aus 1. Petrus 2, 24 und aus Jesaja 53, wo es heißt, dass wir in seinen Wunden geheilt sind, dass wir durch seine Striemen geheilt sind. So, das heißt, wenn die Bibel sagt, dass Heilung Teil des Erlösungswerkes, für wen ist dann Heilung? Für manche? Für Einzelne? Für die, die Glück haben? Für die, die gerade Gott bei guter Laune erwischen? Wenn Errettung für alle ist, dann bedeutet das, Heilung ist für alle. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung, wenn Errettung für alle ist, wenn Jesaja 53 für alle ist, wenn 1. Petrus 2, 24 für alle ist, wenn jede Verheißung Gottes in Jesus ihr Ja findet, dann ist Heilung für alle. Lasst uns zu Jesaja 53 gehen und lasst uns diese Stelle mal anschauen. Jesaja 53. Es ist gut, wenn man seine Bibel mitbringt in den Gottesdienst. Manche machen das in Buchform. Ich habe meine immer hier liegen, nur damit du weißt, ich habe auch noch eine Buchbibel. Ja, hier. Aber wenn du eine in elektronischer Form hast, ist es genauso okay. Jesaja 53. Du sagst, warum sollte das so wichtig sein? Lass mich das dir kurz erklären. Dein Glaube kann sich nicht gründen auf das, was irgendjemand von hier vorne sagt. Ja? Nur weil jemand hinter dieser Kanzel steht, heißt es nicht, dass er irgendwie unfehlbar ist oder dass alles richtig ist, was er sagt. Natürlich stelle ich mich Gott zur Verfügung als sein Werkzeug, als sein Sprachrohr, als sein Instrument. Aber am Ende muss unser Glaube gegründet sein auf das, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, was das Wort sagt. Deswegen ist es wichtig, dass wir in diesem Wort zu Hause sind. Wir alle wollen eine Beziehung haben zu Gott. Wir alle wollen von Gott hören. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott redet als erstes zu uns durch sein Wort. Manchmal sind Leute so verwirrt und Leute kommen zu mir und sagen, ja Pastor, ich weiß nicht, ich habe jetzt diese oder jene Idee und diesen oder jenen Gedanken, aber ich weiß gar nicht, ob das von Gott ist. Und es ist sowieso immer so schwer, von Gott zu hören und seine Stimme zu hören. Nummer eins, wenn du etwas hörst, was nicht mit diesem Buch übereinstimmt, dann ist es nicht von Gott. Und es ist mir egal, ob du ein Licht gesehen hast, ob du Engelschöre gehört hast, ob du eine Gänsehaut hattest, die dreimal deinen Rücken rauf und wieder runter ging. Ja? Wenn es nicht mit diesem Buch übereinstimmt, wenn es diesem Buch widerspricht, ist es nicht von Gott. Und der gleiche Heilige Geist, der dieses Buch inspiriert hat, ist der gleiche Heilige Geist, der zu unserem Herzen redet. So, das heißt, wenn du sagst, ich möchte es lernen, die Stimme Gottes zu hören, klarer zu hören, besser zu hören, lies die Bibel. Unter seiner Führung, und du wirst mehr und mehr vertraut werden mit seiner Stimme. Weißt du, ich mache manchmal gerne einen Scherz am Telefon, vor allem wenn meine Schwiegermutter anruft, ja, und melde mich dann mit Finanzamt oder irgendwas. Aber sie lacht einfach nur. Warum? Sie kennt meine Stimme, richtig. Sie kennt meine Stimme. Wir kennen uns. Und genau so, wie sie mit über die Jahre mit meiner Stimme und mit meiner Art von Humor vertraut geworden ist, genau so, schön, dass ihr euch so amüsiert hier, genau so können wir mehr und mehr und mehr vertraut werden mit der Stimme des Heiligen Geistes. So, das war nur ein Seitengedanke, das stand gar nicht in meinen Notizen. Habt ihr Jesaja 53 gefunden? Wollt euch ein bisschen Zeit geben, ja? Im Alten Testament sind manche nicht so zu Hause. Jesaja 53, wir lesen ab Vers 1. Da heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Ich habe immer gar nicht verstanden, warum dieses Kapitel mit diesen Worten eingeleitet wird. Aber wisst ihr, es ist ein interessanter Zusammenhang. Es sind zwei Fragen, aber auf beide Fragen gibt es die gleiche Antwort. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Die Offenbarung des Arms des Herrn ist so ein alter Begriff wieder. Es bedeutet, Gott zu erleben. Es bedeutet, seine Hand zu erleben. Es bedeutet, seine Kraft zu erleben. Wer hat das erlebt? Der gleiche, der auch die erste Frage beantworten kann. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? So, ich glaube der Verkündigung und ich erlebe die Offenbarung seines Arms, seiner Kraft. Direkter Zusammenhang. Ich kann nicht eins haben ohne das andere. Lasst uns weiterlesen. Und bitte bedenkt, Jesaja hat hier eine geistliche Offenbarung. Er sieht Dinge im Geist. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass er Dinge so gesehen hat, wie sie dann tatsächlich im Natürlichen waren. Er sagt hier im Vers 2, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Das ist eine Prophezeiung auf den Messias. Auf Jesus. Und dann sagt er, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. In der Zürcher Bibel heißt es, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten. Als Jesus über diese Erde ging, da sah er nicht so aus wie auf diesen Bildern, die wir manchmal in Kirchen sehen, oder die manche Leute auch auf Facebook posten, ja, mit dem Heiligenschein, ja. Und du hast so fast das Gefühl, oh, er schwebte so 20 Zentimeter über dem Erdboden, so Heiligenschein über seinem Kopf, zwei Lämmlein unter seinen Armen, ja. Das war nicht so. Das war nicht so. Wenn wir dieser Beschreibung, dieser Vision von Jesaja glauben, dann bedeutet das, er schien wie ein ganz normaler Mensch. Er erschien wie ein ganz normaler Mensch. Das heißt, er hatte äußerlich auch keine imposante Erscheinung. Er sah wahrscheinlich nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, ja, oder der Bachelor, oder wen wir auch jetzt besonders toll oder attraktiv finden oder was, keine Ahnung, ja. So, das ist nicht, was ihn ausgemacht hat. Deswegen sind die Leute auch immer wieder überrascht, wenn er seinen Mund aufmacht, ja. Sie sind überrascht und sagen, wow, woher hat er das? Wo hat er diese Vollmacht her? Warum hat seine Botschaft so eine Kraft? Er ist doch ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Er ist nichts Besonderes. Er hatte keine Gestalt und Pracht. Und als wir ihn sahen, hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. So, das heißt, er hat nicht Beachtung gefunden wegen seines Äußeren. Aber dann wird's noch schlimmer. Vers 3. Da heißt es, er war verachtet. Und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet. Wir haben ihn nicht geachtet. In der Elberfelder Übersetzung heißt es hier, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Das Wort eigentlich, was hier im Original steht, Leiden, ist eigentlich auch das Wort für Krankheit. Und in der Luther-Übersetzung von 2017 heißt es deshalb auch an dieser Stelle, voller Schmerzen und Krankheit. Voller Schmerzen und Krankheit. Jetzt wissen wir, hier das redet nicht von seinem Dienst hier auf der Erde, sondern das redet von vom Erlösungswerk. Wo er diesen ganzen Leidensweg ging, von seinem Verhör, seiner Gefangennahme, seiner Verurteilung, seiner Auspeitschung bis hin zur Kreuzigung. Da war er voller Schmerzen und tatsächlich voller Krankheit. Und was das bedeutet, das werden wir später noch sehen. Dieser Weg endet am Kreuz. Und auch hier haben wir wieder so eine Perspektive, die geprägt ist durch unsere Kultur. Das Kreuz hat nichts Romantisches. Viele benutzen heutzutage ein Kreuz als ein Schmuckstück an einer Kette. Oder ich habe es selbst gesehen hier so als Ohr-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie man sagt, man Ohrring oder so, ja. Da ist ja nicht rund dann, ne? Also weiß nicht, ob man da einen Ring dazu sagt. Aber ist egal. Ohrstecker, wie auch immer, ja. Und manche haben dann Kreuze aus Silber und aus Gold und manche sind noch mit irgendwelchen Edelsteinen besetzt. Und wenn du jetzt, manche verstecken jetzt schnell ihren Kreuzanhänger und so, das ist nicht das Problem, ja. Wir haben es als Zierde und als Zeichen in goldener Form oder vergoldeter Form auf Gebäuden, auf Kirchen. Und das gibt uns so eine romantische Sicht. Das Kreuz war vorgesehen als ein furchtbarer Tod für die schlimmsten Verbrecher. Das Kreuz war eine, oder Kreuzigung war eine Hinrichtungsmethode. Ja, so wie später Erhängen oder der elektrische Stuhl. Es war eine Hinrichtungsmethode. Es hatte nichts Romantisches. Und wenn jemand am Kreuz hing, wenn jemand hingerichtet wurde, dann wurde er auch gesehen als Verbrecher, als Übeltäter. Dann wurde er auch gesehen als von Gott verlassen, als verflucht. Zur Zeit Jesu hatten Menschen eine unterschiedliche Sicht auf ihn. Manche sagen, oh, er ist ein großer Lehrer. Er ist ein Prophet. Die allerwenigsten haben gesagt, er ist der Messias, der Erretter, der Erlöser. Aber es gab auch viele, die gesagt haben, er ist ein Verführer. Er ist ein Lügner. Er ist ein Betrüger. Er ist ein Aufwiegler. Und dann gab es eine große Menge, die sagten, keine Ahnung, vielleicht ist er das eine, vielleicht ist er das andere. Aber als er dann am Kreuz hing, da waren seine Anhänger nicht dort, die allerwenigsten, die waren alle geflohen. Die Leute, die dort am Kreuz standen, die sagten, okay, die anderen hatten recht, er ist tatsächlich ein Verbrecher. Manche haben vielleicht gesagt, oh, wir haben uns in ihm getäuscht. Er ist ein Verbrecher. Wenn er kein Verbrecher wäre, dann würde er nicht diesen furchtbaren Tod erleiden. Wenn er kein Verbrecher wäre, dann hätte Gott nicht zugelassen, dass er auf diese Art und Weise verurteilt wird und hingerichtet wird. Wenn Gott mit ihm wäre, er hätte das nicht zugelassen. Dieser Mann ist von Gott verflucht. Und die Volksmenge wandte sich von ihm ab. Die Volksmenge wandte sich von ihm ab. Sie sahen den Fluch. Und das war tatsächlich das Bild, was sich bot. Vers 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ja, er war von Gott geschlagen, er war niedergebeugt, aber nicht wegen seiner eigenen Sünde, nicht wegen seines eigenen Ungehorsams, sondern es war unsere Sünde, die er dort getragen hat. In der Luther-Übersetzung heißt es, er trug unsere Krankheit. In der Schlachte 2000 heißt es, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Ihr Lieben, da gibt's einen direkten Zusammenhang. Erinnert euch, worüber wir die ganzen letzten Sonntage gesprochen haben in dieser Serie. Krankheit war nicht Teil der ursprünglichen Schöpfung. Im Garten Eden, im Paradies, gab es keine Krankheit. Und dann haben wir festgestellt, auch im Himmel gibt es keine Krankheit. In Gottes neuer Welt wird es keine Krankheit geben. Und dann haben wir die Frage gestellt, wann kam Krankheit und wodurch kam Krankheit? Und wir haben festgestellt, dass Krankheit kam durch die Sünde. Als Sünde in die Welt kam, kam Krankheit in die Welt. So, das heißt, Krankheit ist eine Konsequenz von Sünde. Krankheit ist in dieser Welt, weil Sünde in dieser Welt ist. Und am radikalsten haben wir das vor 2 Wochen gesehen, als wir über den Segen und den Fluch des Gesetzes gesprochen haben. Gott sagt, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr in meinen Wegen geht, werdet ihr gesegnet sein in allem, was ihr tut. Ich werde mit euch sein. Wenn ihr ungehorsam seid und eure eigenen Wege geht, seid ihr unter dem Fluch. Und dann wird sehr breit ausgemalt, was in diesem Fluch beinhaltet ist. Und da wird nicht einfach nur gesagt, ja, und Krankheit ist auch Teil des Fluchs und ihr werdet krank werden. Sondern es werden einzelne Krankheiten, physische Krankheiten, psychische Krankheiten, werden direkt aufgezählt. Und werden beschrieben als Konsequenz dieses Fluchs. So wir sehen, dass Krankheit eine Konsequenz der Sünde ist. Und wenn es hier heißt, unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und dann bedeutet das, er hat die Konsequenz für unsere Sünden getragen. Könnt ihr das sehen? Es geht weiter im Vers 5, da heißt es, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Das heißt, wegen unserer Sünde hing er dort am Kreuz. Dieses durchbohrt, das ist eine Aussage, die hinweist auf die Art und Weise, wie er gekreuzigt wurde. Normalerweise wurden die Leute am Kreuz nicht angenagelt, sondern sie wurden da dran gebunden. Aber es erfüllt sich alles, was Jesaja hunderte Jahre vorher schon gesehen hat. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Er hing dort am Kreuz, nicht wegen seiner Schuld, nicht wegen seines Ungehorsams. Er litt all die Sachen nicht, weil er gesündigt hatte, sondern er trug meine Schuld, er trug meine Sünde, er trug meinen Ungehorsam, er trug die Konsequenz meiner Verfehlungen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja sieht in die Zukunft, er sieht das Erlösungswerk. Das Erlösungswerk ist ein gewaltiger Tausch. Der gewaltigste Tausch der Menschheitsgeschichte. Jesus nimmt unseren Platz ein im Gericht. Jesus trägt die Strafe aller Menschen. Wenn wir das Alte Testament lesen, da sehen wir sehr viel über diesen ganzen Opferdienst. Ich habe gerade in meinem Bibelleseplan bin ich gerade bei dritter und vierter Mose. Ja, wer das schon mal gelesen hat, kapitelweise, im Detail, was geopfert werden soll, wie das geopfert werden soll, wo das geopfert werden soll, warum das geopfert werden soll. Und das Blut dieser Tiere spielt immer eine große Rolle bei diesen ganzen Opfern. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Aber keines dieser Opfertiere macht menschliche Sünde ungeschehen. Sondern was geschieht durch diese Opfer, wird die Sünde der Menschen, die Sünde des Volkes immer wieder bedeckt. Und wenn diese Sünde bedeckt ist, bedeutet das, das Gericht wird hinausgezögert. Das Gericht wird hinausgezögert und es gibt neue Gnade. Aber dann gibt es auch wieder neue Sünde. Deswegen muss jedes Jahr wieder neuen Opfer gebracht werden. Ja? Und dieser ganze Opferdienst, das geht alles von vorne los. Das wiederholt sich immer und immer und immer wieder. So, das heißt, der Opferdienst des Alten Testaments im Alten Bund konnte nicht die Sünden der Menschen wegnehmen, sondern konnte sie nur bedecken. Konnte sie nur aufschieben. Alle Opfer, die gebracht wurden, waren nur Sinnbilder, waren nur Symbole für das eine Opfer, für dieses eine, reine, makellose Opferlamm, das Gott selbst gab, in Form von Jesus. Und als Jesus starb, wurden unsere Sünden nicht nur bedeckt, sie wurden weggenommen. Die Bibel sagt, sie wurden ausgelöscht. Seid ihr bei mir? Ja? Sünde wurde nicht nur bedeckt, sie wurde ausgelöscht, sie wurde weggenommen von uns. Indem Jesus unsere Sünde trug, nahm er sie von uns weg. Und weißt du was? Genauso verhält es sich mit unserer Krankheit. Indem er sie trug, nahm er sie von uns weg. Er nahm sie von uns weg. Es gibt Leute, die sagen, ja, das kann man nicht so auslegen. Jesaja 53, das ist alles bildhaft gemeint, das ist geistlich gemeint. Ja, hier geht es um die Krankheit der Sünde. Ja, es geht um geistliche Schmerzen, um geistliches Leid, um seelische Schmerzen. Tja, ist eine Auslegungsfrage, ne? Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Was ist jetzt richtig? Ich habe zu dieser Stelle einen guten Kommentar gelesen. Dieser Kommentar stammt nicht von einem menschlichen Autor, sondern dieser Kommentar zu Jesaja 53 stammt vom Heiligen Geist selbst. Und ein Mann mit Namen Matthäus, der ein Nachfolger von Jesus war, hat ihn aufgeschrieben. Aber der Heilige Geist hat ihn dazu inspiriert. So, wenn du glaubst, dass der Heilige Geist Menschen inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben, ja, dann bedeutet das, der Heilige Geist hat Matthäus inspiriert. Seid ihr bei mir? Amen. Ja. So, es gibt sowieso diesen Grundsatz von Bibelauslegung. Einer der wichtigsten Grundsätze für Bibelauslegung, alle unsere Rema-Studenten wissen das, oder die jetzt noch dabei sind, ihr hattet noch nicht Homiletik, Bibelauslegung kommt noch. Wird richtig toll werden, glaubt mir das. Eines der wichtigen Grundsätze, die ihr da gelernt habt oder noch lernen werdet, ist, die Bibel legt sich selber aus. Ja, das heißt, du kannst nicht einen Vers aus dem Zusammenhang reißen, sondern du musst alles in seinem Gesamtzusammenhang sehen. So, das heißt, wenn wir wissen wollen, ob Jesaja 53 da tatsächlich von körperlichen Krankheiten redet, oder ob das alles nur ein geistliches Symbol ist, dann müssen wir eine Stelle finden, die sich darauf bezieht. Matthäus Evangelium Kapitel 8. Matthäus Evangelium Kapitel 8. Und zwar Vers 16 und 17. Matthäus 8, Vers 16 und 17. Da heißt es, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte auch einzelne Leidende. Steht nicht da. Deswegen ist es gut, wenn du deine eigene Bibel dabei hast, wenn du es nachlesen kannst. Ja, da heißt es nicht, er heilte Einzelne, heißt auch nicht, er heilte manche, sondern es heißt, er heilte alle Leidenden. Hast du eine Lutherbibel, dann steht dort, und machte alle Kranken gesund. In der Schlachter 2000 heißt es, und heilte alle Kranken. Warum? Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheit und trug unsere Krankheit. So, diese Stelle beendet diese Diskussion. War das jetzt geistlich gemeint oder sind das jetzt wirklich echte Krankheiten? Die Leute, die von Jesus geheilt wurden hier, das waren richtig echte Kranke mit körperlichen Krankheiten, körperlichen Gebrechen. Und das heißt, Jesus heilte sie alle. Ja. Jesus heilte sie alle, damit erfüllt wird. So, das heißt, Jesus demonstriert uns selber, was diese Aussage in Jesaja 53 bedeutet. Wir wissen, erstens, es geht hier um körperliche Krankheiten. Zweitens, Jesus heilt es ja alle. Das heißt, es bezieht sich auf jede Krankheit. Amen. Wenn ich so begeistert werde, verliere ich manchmal meinen Faden, weiß nicht mehr, wo ich bin in meinen Notizen, aber ich hab's wieder. Zurück zu Jesaja 53, Vers 5. Ich hoffe, du hast deinen Finger noch in Jesaja 53 behalten. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Warum trug er unsere Übertretungen und unsere Sünden? Damit wir frei sein können davon. Deswegen hat er sie getragen, stellvertretend für uns. Amen. Amen. Er trug unsere Übertretungen und Sünden, all unsere Vergehen, damit wir davon frei sein können. Warum trug er die Strafe? Damit wir Frieden haben können. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Warum trug er unsere Krankheiten und Schmerzen? Ja, genau. Ist nicht kompliziert. Das könnte ich in der Kinderstunde predigen und die würden es verstehen. Ja, damit wir frei sein können davon, damit wir geheilt sein können, damit wir gesund sein können. Ist das logisch? Seid ihr bei mir? Ja? Jesaja schreibt, in seinen Striemen sind wir geheilt. Er ist also sehr konkret. Dieses Wort Striemen bedeutet Wundmale, die durch Schläge hervorgerufen wurden. Also es bezieht sich jetzt nicht auf die Kreuzigung, auf das Annageln, sondern dieses Wort Striemen bezieht sich ganz konkret auf Wundmale, die durch Schläge hervorgerufen wurden. Wir wissen, die Bibel berichtet uns, dass bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde, wurde er ausgepeitscht. Die Bibel nennt es Geißlung. Und das ist an sich schon eine furchtbare Strafe, eine schreckliche Strafe. Das wurde durch die Römer ausgeführt. Die Juden haben das nicht gemacht. Ja, bei den Juden gab es eine Strafe, wo man mit Ruten geschlagen wurde. Das war sicherlich auch nicht angenehm. Aber die Römer waren an diesem Punkt viel brutaler. Die Geißelung, die an Jesus vollzogen wurde, das war so eine brutale Strafe, dass manche Leute schon daran gestorben sind. Das wurde gemacht mit einer Lederpeitsche, die mehrere Enden hatte. In diese Lederenden wurden aber noch Knochenstücke, scharfkantige, spitze Knochenstücke hineingeflochten, die praktisch bei der Auspeitschung den Rücken richtig aufgerissen haben. So, das heißt, diese Geißelung, diese Auspeitschung, das war nicht so was wie die Vorspeise, sondern das war eine zusätzliche Strafe zum Kreuz. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass Krankheit eine Konsequenz von Sünde ist. Wir haben uns erinnert an diese Stelle im 5. Mose Kapitel 28, wo beschrieben wird, wie Krankheit zum Fluch des Gesetzes gehört. Mit anderen Worten, Krankheit wird beschrieben als Konsequenz von Ungehorsam gegenüber Gott. Gott ist ein liebevoller Vater, aber er ist gleichzeitig auch ein gerechter Richter. Wusstest du das? Gott ist ein gerechter Richter. Wir haben den Tod verdient. Nach dem Gesetz Gottes. Ein Richter urteilt nicht, ein guter Richter, ein gerechter Richter, urteilt nicht nach Gutdünken. Er urteilt nicht nach Laune. Er urteilt nicht nach, naja, der ist nett oder so, der macht einen netten, einen freundlichen Eindruck. Dem werde ich jetzt mal eine kleinere Strafe geben. Und der hier, der benimmt sich ja überhaupt nicht. Ja, der kriegt jetzt eine viel härtere Strafe. Ein Richter urteilt nach dem Gesetz. Ein Richter urteilt nach dem Gesetz. Er wendet das Gesetz an. Nach dem Gesetz haben wir den Tod verdient. Wir haben Trennung von Gott verdient. Wir haben die Hölle verdient. Wir haben Krankheit verdient. Wir haben Armut verdient. Wir haben Mangel und Misserfolg und Leiden und Schmerzen verdient. Und wenn Gott ein gerechter Richter ist, dann muss er alle bestrafen, die gesündigt haben. Er kann keine Ausnahmen machen. Es sei denn, jemand nimmt stellvertretend die Strafe auf sich. Es sei denn, jemand trägt stellvertretend die Strafe. Jesus trug unsere Strafe stellvertretend. Die Strafe, die wir verdient hätten. In Jesaja 53, Vers 10 steht eine recht merkwürdige Aussage. Da heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist verrückt, diese Aussage. Wie kann das sein? Wie kann Gott an sowas Gefallen finden? Gott ist kein Sadist. Weißt du, als er Jesus diese Strafe auferlegt hat, da hat er dich gesehen. Und er hat mich gesehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Versteht ihr diese Aussage? Gott hat nicht Gefallen daran gefunden, dass sein Sohn zerschlagen wurde, weil er ein Sadist ist, sondern er hat Gefallen daran gefunden, weil er gesehen hat, wie wir, all seine anderen Kinder, frei sein können jetzt von dieser Strafe, frei sein können von dem Fluch, frei sein können von dem Gerichtsurteil, das wir eigentlich verdient hätten und von dem es keinen anderen Ausweg gab. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen, weil er unsere Erlösung gesehen hat. Er hat deine und meine Erlösung gesehen. Wiederum, es gibt Leute, die beziehen das nur auf Sünde. Und deswegen wird es auch in manchen Bibelübersetzungen abgeschwächt. Nimmst du ein bisschen ältere Bibelübersetzungen, zum Beispiel die Elberfelder von 1905. Dort wird der Text tatsächlich wörtlich übersetzt. Elberfelder 1905. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn krank gemacht. Steht dort. Da steht nicht, er hat ihn leiden lassen. Das heißt, er hat ihn krank gemacht. In der Luther von 1912 heißt es, aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Er wollte ihn zerschlagen mit Krankheit. könnt ihr sehen, wie Krankheit Teil der Strafe ist, wie Krankheit Teil des Fluches ist und wie Gott das auf Jesus legt. Am Beginn, bevor sein Leidensweg beginnt, in der Nacht, in der er verraten wurde, geht er in diesen Garten Gethsemane mit seinen engsten Jüngern. Er weiß, was ihm bevorsteht. Und er betet und er sagt zu seinen Jüngern, betet, betet mit mir. Und es ist ein Kampf für ihn. Die Bibel sagt, das war so intensiv, dass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Und er betet und sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn wir uns das anschauen, müssen wir sagen, okay, was war da mit Jesus los? Hatte er wirklich sich gescheut vor diesem körperlichen Leiden, der Auspeitschung, der Kreuzigung? Müsste man sagen, naja, einige seiner Nachfolger haben das viel besser weggesteckt. Ja, müssen wir einfach mal sagen, ja, Stephanus wird gesteinigt. Er sagt, siehe, ich sehe den Himmel Gottes, ich sehe den Himmel offen und Gott zur Rechten und Jesus zur Rechten des Vaters. Die Leute werden so wütend. Aber anstatt dass Stephanus verzweifelt, betet er für diejenigen, die ihn steinigen. Er tut Fürbitte für sie. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Alle Nachfolger, alle Jünger von Jesus aus dem engsten Jüngerkreis, bis auf Johannes, sind keines natürlichen Todes gestorben. Ja? Petrus wurde gekreuzigt. Und er hat gesagt, Leute, wenn ich noch eine Bitte äußern dürfte, kreuzigt mich bitte mit den Füßen nach oben, den Kopf nach unten, denn ich bin nicht würdig, genauso zu sterben wie mein Herr. Haben sie ihn verkehrt rum gekreuzigt. Von den ersten Christen wird berichtet, dass sie aufrecht und mit Lob auf ihren Lippen in den Tod gegangen sind. So, was ist hier mit Jesus? Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Es waren nicht die körperlichen Schmerzen. Er wusste, in wenigen Stunden werde ich die Schuld, die Sünde der gesamten Menschheit auf meinen Schultern tragen. Das ist es, was ihn so bewegt hat. Das ist es, was diesen Kampf verursacht hat. Das ist, was dieses Gebet verursacht hat. Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann gibt er sich in die Hände des Vaters und er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich diesen Weg gehen. Ich werde all diese Sünde, ich werde all diese Schuld tragen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, sagt die Bibel. Er trug den gesamten Fluch. Er trug den gesamten Fluch, als er dort gegeißelt wurde, als er ans Kreuz genagelt wurde. Er trug den gesamten Fluch. Das ist, was die Last ausgemacht hat, nicht die körperlichen Schmerzen. Er trug die volle Strafe alle furchtbaren, abscheulichen, schrecklichen, bösen Verbrechen und Missetaten der gesamten Menschheit. Von Adams Ungehorsam bis zur Sünde des letzten Menschen, der noch hier auf dieser Erde geboren werden wird, ja, der jetzt noch gar nicht lebt, wurden ihm auferlegt, wurden seinem sündlosen, makellosen Geist auferlegt. Versteht ihr, warum Jesaja sagt, wir dachten, er wäre von Gott geschlagen und geplagt und niedergebeugt? So sah man ihn. Man sah dieses Gericht auf ihm. Das volle Ausmaß des Strafgerichts kam auf ihn. Jesus erlebte etwas, was er bis zu dem Zeitpunkt noch nie erlebt hatte. Er war getrennt vom Vater durch unsere Sünde. Er war getrennt vom Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber bevor er dort am Kreuz hing, geschah noch etwas anderes. Er wurde dort in diesem Hof des römischen Statthalters Pontius Pilatus an einen Pfahl gebunden. Seine Kleider wurden heruntergerissen und er wurde geschlagen. Er wurde ausgepeitscht wie ein Verbrecher, der Schläge verdient hat. Als Jesaja das sieht, spricht er davon. Aber was Jesaja sieht, bedenkt bitte, Jesaja sieht im Geist. Vielleicht wusste Jesaja überhaupt nichts über die Römer. Vielleicht sah er die Römer noch nicht mal. Was er sah, waren die geistlichen Schläge. Wir haben es vorhin gerade gelesen, Gott zerschlug ihn, Gott machte ihn krank. Ja, Gott legte all unsere Krankheit auf ihn. Jede Krankheit, jedes Gebrechen hat eine geistliche Wurzel, hat einen geistlichen Ursprung. Und als er dort gegeißelt wurde, ausgepeitscht wurde, trug er das Strafgericht Gottes, diese Konsequenz der Sünde. Gott legte das auf ihn. Erinnert euch, was wir gelesen haben in Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Er hat ihn krank gemacht. Er hat ihn zerschlagen mit Krankheit. Das bezieht sich auf die Geißelung. Das bezieht sich auf die Auspeitschung. Wir haben versagt. Und wir hätten die Strafe verdient, die Konsequenz unseres Ungehorsams. Wir hätten das verdient. Und es gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn Gott ein gerechter Richter ist, dann gibt es keinen Ausweg. Dann kann das nicht irgendwo ungeschehen gemacht werden. Wir haben diese Strafe verdient, zu der auch Krankheit gehört. Aber Jesus hat das alles getragen. Jesus hat das alles getragen, stellvertretend für dich und für mich. Stellvertretend für dich und für mich. Er hat das auf sich genommen. Ich bin am Ende meiner Botschaft. Das heißt, ich bin noch nicht wirklich am Ende meiner Botschaft. Nächsten Sonntag machen wir Fortsetzung. Aber ich möchte diesen Teil beenden mit einer Frage. Wenn Jesus die Strafe getragen hat, wenn Jesus den Fluch getragen hat, muss ich dann sie immer noch tragen? Muss ich dann die Strafe immer noch tragen? Ist es logisch? Ja. Ist es nachvollziehbar? Worüber wir heute gesprochen haben, ist die geistliche Grundlage, warum wir sagen, wir sind in den Wunden von Jesus geheilt. Die geistliche Grundlage nicht nur dafür, warum Jesus Menschen geheilt hat, als er hier auf dieser Erde war, sondern die geistliche Grundlage für die Tatsache, dass immer noch Heilung verfügbar ist. Wie ich schon gesagt habe, ich bin noch nicht fertig mit dieser Botschaft. So wie der Herr will, werden wir nächsten Sonntag da weitermachen. Aber ich glaube, dass Gott uns das heute so deutlich und so klar machen wollte. Jesus hat die Strafe getragen. Er hat den Fluch getragen. Er hat die Krankheit getragen, damit wir sie nicht tragen müssen. Und das ist ein Grund, begeistert zu sein. Und das ist ein Grund, dankbar zu sein. Lasst uns aufstehen.